Ja, willkommen in der ersten Folge Republik Tech Podcast im neuen Jahr 2020. Dieses Mal möchten wir über Sätze sprechen zur Tech-Welt, die wir im Jahr 2020 nicht mehr hören wollen. Wir, das sind Nicolas Zahn und ich, Adrian Fichte.
Wir machen hier quasi unsere verspätete Neujahrsvorsätze-Episode, genau. Wie wir in Zukunft oder im Jahr 2020 lieber über Digitalisierung und digitale Transformation und die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen sprechen möchten, als in den vergangenen Jahren. Mein erster Satz, den ich dieses Jahr gerne nicht mehr hören möchte, ist: Daten sind das neue Öl. Diesen Satz habe ich öfters gehört, seit es an diversen Wirtschaftsforen, wo er mittlerweile als Binsenweisheit herumgereicht wird, aber auch das SRF hat beispielsweise am letzten Digitaltag auf einer Webseite darüber berichtet, dass Daten das neue Öl seien. Man sieht das auch in anderen Wörtern, die wir verwenden im Zusammenhang mit Daten, beispielsweise das Datenleck oder den Data Spill, also 1:1 übertragen aus der Ölwirtschaft. Und auch Brittany Kaiser äußert sich im Film The Great Hack, den wir nun ja kurz in unserer ersten Episode besprochen haben, diesbezüglich. Wir hören kurz rein.
Last year, data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on earth.
Warum ist es nun problematisch, meiner Meinung nach, zu sagen, dass Daten das neue Öl sind? Für mich ist das Grundproblem, dass man hier zwei Güter miteinander vergleicht, nämlich Daten und Öl, die sich eigentlich in ihren Eigenschaften sehr stark unterscheiden. Und auch wenn das jetzt auf den ersten Blick vielleicht so erscheinen mag, es handelt sich hierbei nicht um eine akademische Spitzfindigkeitsdebatte, denn die Metapher, die wir verwenden, eben Daten als Öl, das hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir über Daten nachdenken und somit auch Konsequenzen für die Ideen, die hervorgebracht werden im politischen Diskurs, wenn es darum geht, die Frage aufzuwerfen, wie man Daten regulieren kann oder welche rechtlichen Grundlagen darauf anspielen. Es regt sich auch schon länger Widerstand, also schon, jetzt nicht der Erste, der sagt, dass Daten nicht das neue Öl sind, das wurde schon mehrfach gesagt, aber diese Metapher ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie auf den ersten Blick sehr einleuchtend erscheint.
Ich finde den Satz ziemlich berechtigt für die heutige Zeit, und zwar, weil wir in der öffentlichen Debatte eigentlich viel zu stark auf künstliche Intelligenz und Machine Learning und diskriminierende Software fokussieren und eigentlich immer mehr den ganzen Datenaspekt vernachlässigen. Also ich gebe dir recht, aber ich habe den Satz auch schon sehr oft gehört an Wirtschaftsforen von CEOs, die das groß gepredigt haben, vor allem vor 4-5 Jahren haben ja auch immer alle von Big Data gesprochen. Und ich glaube, damals war das ein bisschen wertlos, weil diese Daten nicht wirklich verknüpft waren, dass viele Unternehmen auf sogenannten Datensilos sitzen, die aber nicht wirklich in einem maschinenlesbaren Format und nicht wirklich sinnvoll aufbereitet gewesen waren. Und ich denke, die Technologie ist da jetzt auch weiter und man hat an der Strukturierung der Daten viel mehr gearbeitet, sodass jetzt eigentlich die Daten den Wert haben von neuen Öl.
Ja, da würde ich insofern zustimmen, als die Metapher gut geeignet ist, um die Bedeutung von Daten für die digitale Wirtschaft aufzuzeigen, weil unter Öl kann sich jeder etwas vorstellen, man weiß, wie wichtig es ist für das Laufen der Wirtschaft und es gibt ja auch durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Daten und Öl, eben die Bezeichnung als Rohstoff, weil für sich alleine genommen sind weder Öl noch Daten besonders interessant. Man muss da quasi etwas damit machen, das Ganze raffinieren. Aber es gibt dann eben doch auch Unterschiede zwischen Daten und Öl, nämlich erstens die sogenannte Nicht-Rivalität bei Daten. Das heißt, es handelt sich um ein Gut, das man mehrmals für verschiedene Sachen benutzen kann. Wenn du jetzt Daten nutzt, dann kann ich dieselben Daten trotzdem auch nutzen. Wenn du aber einen Liter Öl verbrennst, dann kann ich nicht den gleichen Liter Öl nochmal brauchen. Also der ist dann nachher weg. Bei den Daten ist das aber anders. Deshalb wird ja auch oft argumentiert, dass im Gegensatz zu eben Gütern, wo Rivalität herrscht, man Daten nicht in Silos sperren sollte, sondern die sollten möglichst offen verfügbar sein, damit sie mehrmals genutzt werden können. Das bringt viel einen größeren Benefit, wie wenn sie im Silo liegen. Ein zweiter Unterschied ist auch, dass Daten im Gegensatz zu Öl nicht einfach da liegen oder unter der Erde sind und gefördert werden müssen, sondern sie entstehen durch Interaktionen, beispielsweise von verschiedenen Menschen miteinander. Das heißt, es ist auch nicht einfach, die Frage zu beantworten, wem gehören jetzt die Daten? Wenn ich das Öl ausgrabe, dann kann ich einen Claim machen, das ist jetzt mein Öl. Aber wenn wir beide jetzt miteinander sprechen, wem gehören die Daten, die dabei anfallen? Gehören die mir? Gehören die dir? Gehören die jemand anderem, da gibt es ganz andere Fragen, die sich stellen. Und dann gibt es auch unterschiedliche Arten von Daten. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Arten von Öl. Das hat dann einen Einfluss darauf, wie man das raffinieren kann, was für Produkte dann daraus herstellen kann. Aber in der Grundzusammensetzung handelt es sich halt immer um Öl. Aber bei Daten gibt es da große Unterschiede. Es gibt beispielsweise Daten, biometrische Daten, Körpermerkmale, die können auch gar nicht mehr geändert werden nachträglich. Und deshalb sollten diese auch besonders schützenswert sein.
Gut, eben, also vielleicht müsste man einfach an eine andere Metapher rumdenken, an eine unendliche Ressource sozusagen. Dann wärst du glücklich.
Ja, es ist eben nicht nur das, sondern auch die Wertschöpfungskette ist ja eine andere. Wenn man sich überlegt, okay, wie sieht denn die Raffinerie beim Öl aus, an welchen Stellen des Prozesses fällt quasi Wert an, der dann abgeschöpft wird und durch wen, ist das bei den Daten ja auch ein bisschen anders. Und da fände ich es interessant, wenn man sich mal überlegen würde, ob man vielleicht nicht besser mehr Leute darin unterrichtet, wie sie aus ihren eigenen Daten sinnvolle Schlüsse ziehen können, als dass wir uns weiterhin für diese Schlüsse auf andere Akteure verlassen müssen.
Okay, ja. Ja, ich denke jetzt einfach, ich bin eigentlich glücklich, wenn man wieder mehr über Daten generell einfach reden würde und eben nicht nur über böse Algorithmen, die diskriminieren, böse Software. Das hat man jetzt zum Beispiel auch gerade bei der Diskussion um dieses Startup Clearview gesehen. Mhm. Die große Geschichte von der New York Times, die besagt, dass eben Clearview hat eine Gesichtserkennungs-App gebaut, die einen sehr ausgeklügelten Gesichtserkennungsalgorithmus mit komplizierten mathematischen Modellen Personen auf der Straße identifizieren kann und auch gleich den richtigen Social-Media-Profilen zuordnen kann. Und dazu gab es jetzt eigentlich einen ziemlich großen Aufschrei, der bis heute noch nachhält. Also es ist, bewegt sehr viele Leute und viele sind eigentlich entsetzt, dass es überhaupt so eine Software gibt. Eigentlich ist die Technologie dahinter gar nicht so neu oder so raffiniert. Zum Beispiel die russische App FindFace, die hat die kann ja sämtliche Personen, also russische Personen, russische Gesichter zuordnen, und zwar zu den jeweiligen Profilen der russischen des Netzwerks WeKontakte. Das ist das Social Media von Russland, und eben die Google-Rückwärts-Bildersuche ist eigentlich von der Technologie her eigentlich ziemlich ähnlich, wie es Bilder zuordnet. Und ich habe ja auch mal über die Ekin-Software geschrieben, also ein türkisches Unternehmen, das Gesichtserkennungstechnologie anbietet. Die kann zum Beispiel auch eine Person von einer seitlichen Aufnahme nicht identifizieren, im Sinne zuordnen, wer das ist, wenn ihr die Datenbank fehlt, aber sie kann sie über den ganzen Bewegungsablauf mitverfolgen. Also sie weiß dann einfach, diese Person von der Seite ist die gleiche wie in einer anderen Sequenz. Mhm. Also die Technologie an und für sich gibt es eigentlich schon lange. Es hat sich jetzt einfach ein Startup erdreistet, das ganze öffentliche Bildmaterial des Internets zu scrapen, quasi abzuspeichern. Mhm. Und hier sieht man eben auch, dass eigentlich das Dreiste sind eigentlich hier die Daten, die Datenmenge, die jemand abgegriffen hat. Und ich denke, wir müssen wieder mehr über Trainingsdaten, wie eine Software trainiert wird. Also man hat das ja gesehen bei einem anderen Beispiel, bei der auch wieder Google-Bildererkennungssuche. Da gab es ja diesen Skandal, wenn man auf Google eingegeben hat, dunkelhäutige Menschen wurden einem bei Google-Bilder Gorillas angezeigt. Und das hat vor allem damit zu tun, dass halt die Ingenieure bei Google haben einfach ihren Bilderkennungsalgorithmus sehr, sehr einseitig trainiert, mit vor allem weißen Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, das sehr viele Leute unterschätzen, wenn sie sich eine große, höhere Macht vorstellen, eine Zauberformel oder selbstständig denkende Maschinen, dass es eben sehr oft darauf ankommt, wie wurden diese Maschinen mit welchem Material gefüttert. Genau.
Ja, was ist denn dein erster Satz?
Mein erster Satz wäre, den ich nicht mehr hören möchte, ist: We value your privacy. Oder / the future is private. Dieser Satz, we value your privacy, sieht man auf vielen, vielen Webseiten von vielen Unternehmen, zwar meistens auf einem Banner, auf einem Cookie-Banner. Ich denke, es wäre ehrlicher, wenn man da schreiben würde: We value your privacy, now take some cookies. Das war der Titel eines Papers von zwei Forschern, die heißen Martin Degeling und Christina Utz, die das nachher untersucht haben. Sie haben sich sämtliche Webseiten angeschaut von Unternehmen, die nach dem 25. Mai 2018 haben sie ihre Datenschutz Erklärungen angepasst wegen der DSGVO. Mhm. Und die haben das aktualisiert und auch darauf aufmerksam gemacht, ja, du kannst jetzt deine Daten einsehen und so weiter. Aber trotzdem hängt dieser Satz überall auf einem Cookie-Banner und eigentlich wäre es viel ehrlicher, wenn man sagen würde, ja, du bist jetzt auf unserer Seite, wir respektieren deine Privatsphäre, aber trotzdem werden wir jetzt alles aufzeichnen, was du genau auf unserer Webseite machst und welche Produkte du dir anschaust und so weiter. Fände ich jetzt den ehrlicheren Satz.
Ja, das wäre dann vielleicht zwar ehrlicher, aber auch nicht unbedingt eine bessere Welt. Also als Zielsetzung wäre es ja sehr schön, wenn das ernst gemeint wäre mit We Value Your Privacy. Aber klar, solange es nur bei der Fast bleibt und bei einem Banner, das man kurz anzeigt, weil man das jetzt halt nach neuen Regeln muss und dann ändert man aber im grundlegenden Modell der Webseite nichts. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so zielführend.
Ja, und es wird dann auch eben eine Auswahl suggeriert. Man ist auf der Website, und wo man dann eigentlich ablehnen könnte. Man sollte es ablehnen können, diese Cookies zu installieren, diese Tracker abzulehnen. Aber das ist ja oftmals nicht der Fall. Also man kann einfach nur OK klicken und dann hat sich's.
Ja. Hier vielleicht, um das Thema Cookies auch noch ein bisschen von einer anderen Seite zu beleuchten, ein kurzer Hinweis zu einem spannenden Projekt, das wir gesehen haben.
Stimmt.
Das Add-on für verschiedene Browser, welches Cookies in Töne verwandelt. Das führt dann dazu, dass man beim nächsten Mal surfen sehr schöne Konzerte oder auch sehr nervige Konzerte zu hören kriegt, je nachdem, wie viele Cookies die Seite wirklich benötigt, und das zeigt einem dann halt auch, was da alles im Hintergrund läuft.
Wir versuchen das gerade live aufzuzeigen. So klingt die Seite techcrunch.com. Hat circa 16 bis 20 Tracker, alles Mögliche. So, was wäre dein nächster Satz, Nicola?
Dann kommen wir zu meinem nächsten Satz, der auch ein bisschen mit dieser Thematik des Tracken zu tun hat, allerdings ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Es geht nämlich um das beliebte Scheinargument, ich habe ja nichts zu verbergen. Problematisch finde ich jetzt dieses Argument hauptsächlich deshalb, weil es die Diskussion komplett auf den Kopf stellt. Anstatt dass wir über die Überwacher reden, die eigentlich im Fokus stehen sollten, muss sich plötzlich der Überwachte oder die Überwachte rechtfertigen, etwas zu verbergen zu haben, wird vom Recht zur fragwürdigen Praxis umformuliert. Das schiebt man auch schon in der negativ konnotierten Wortwahl, oder verbergen, das ist so latent schlecht, das ist ja komisch. Dabei reden wir eigentlich über das Recht auf Privatsphäre. Deshalb ist die Frage, ob man etwas zu verbergen hat oder nicht, auch komplett irrelevant. Zentral ist, dass einem das Recht auf Privatsphäre die Möglichkeit hierzu gibt. Und selbst wenn ich für mich selbst davon überzeugt wäre, nichts zu verbergen zu haben, gibt mir das noch lange nicht das Recht, anderen die Möglichkeit der Privatsphäre abzusprechen. Und im Zusammenhang mit diesem Argument taucht ja auch immer wieder die Behauptung auf, Privatsphäre sei tot. Ist auch nicht alleine ein Digitalisierungsthema, sondern ist auch immer wieder aufgetaucht. Das ist nicht etwas, das wir erst jetzt haben, das kennen wir auch schon von früher. Hier noch ein kurzer Ausstellungshinweis. Es gibt zum Thema Privatsphäre eine sehr spannende Ausstellung im Stadthaus Zürich, welche noch besucht werden kann.
Aber der Herr Zuckerberg hat ja gesagt, the future is private.
Ja, das finde ich eben genau, also ihn und andere Propagandisten dieses Arguments, ihr habt ja nichts zu verbergen, das finde ich sehr interessant, denn oft sind Personen oder Institutionen, welche anderen die Privatsphäre abstreiten wollen, bei sich selbst dann nicht so freizügig. Es zeigt, dass es sich hier um eine Machtfrage handelt und wir in der liberalen Demokratie uns darauf geeinigt haben, dass Privatsphäre zu den Grundrechten gehört. Ein Beispiel hier ist auch Peter Thiel, welcher auch im New York Times Artikel über Clearview erwähnt wird. Er hat sich mal selbst in seiner Privatsphäre angegriffen gefühlt durch eine Artikelserie eines Klatschblattes und hat dann Unmengen an Geld in die Hand genommen, um dieses Blatt auf juristischem Wege in den Konkurs zu treiben, ist dann aber bei Produkten, die er finanziert, dann nicht so ein großer Fan der Privatsphäre. Also da.
Und der Herr Zuckerberg hat ja auch alle Willen um sein Grundstück herum hat er ja auch noch gleich mitgekauft. Also hat circa 7 bis 8 Villen in der unmittelbaren Nachbarschaft hat er auch gleich mitgekauft. Also er selber hält viel auf seine Privatsphäre. Im April 2018 vor dem Kongress ausgesagt, dass jeder und jede seine Browserdaten einsehen kann. Also es ist ja mittlerweile so, dass Facebook trackt ja nicht nur, was du innerhalb der Plattform machst, sondern eben vor allem, was du außerhalb der Plattform machst. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man in diesem Zusammenhang von einem mächtigen Datenmonopolisten reden kann. Und also das heißt, wenn ich eingeloggt bin auf Facebook und dann auf Galaxus surfe oder auf Zalando surfe, dann weiß das Facebook und weiß auch, was ich da gekauft habe und ja, auf welchen politischen Webseiten ich surfe und so weiter. Also das macht übrigens nicht nur Facebook, das macht Twitter und Google, machen das alle. Und dann hat er ja vor dem Kongress gesagt, ja, das kann jeder herunterladen, vielleicht weil er es selber nicht besser wusste. Es haben ihm dann Journalisten gesagt, nein, Herr Zuckerberg, das ist nicht möglich. Also quasi, ja, ich kann eine Kopie auf meine Daten haben, aber alles nur, was ich innerhalb der Plattform Facebook mache. Mhm. Aber nicht, was ich außerhalb der Plattform mache. Dann hat sich Facebook entschuldigt und gesagt, ja, dann bauen wir einfach dieses Tool, wo wir das alles zusammenziehen, also all diese Spuren, wo wir die Leute mitverfolgen, also die einzelnen Profile. Dieses Tool, das gibt es bis heute nicht, weil das Unternehmen gemerkt hat, dass es eben nicht privacy-orientiert aufgebaut ist. Also es lagert diese Daten völlig unkoordiniert im Hive, in einem Storage sozusagen gelagert, dass es nicht möglich macht, diese Daten zusammenzuführen pro User. Also es wäre sehr, sehr, sehr aufwendig. Und zeigt einfach einmal mehr eben, seine Plattform ist nicht wirklich privacy-orientiert aufgebaut. Und deswegen sollte man das auch nicht so ernst nehmen, diesen Slogan.
In den Hearings gibt es auch einen sehr interessanten Austausch, gerade zu dem Thema, ihr dürft nichts zu verbergen zu haben, aber ich hätte dann gerne schon das Recht, etwas zu verbergen. Hören wir kurz rein.
Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No.
If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged?
Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.
I think that may be what this is all about.
Das bringt uns zu deinem nächsten Satz, den du dieses Jahr im Zusammenhang mit Digitalisierung nicht mehr hören möchtest oder zumindest seltener hören möchtest.
Ja, also was ich sicher nicht mehr hören möchte, ist, was sehr viele CEOs von Tech-Unternehmen und vor allem Social-Media-Plattformen in den letzten Jahren, vor allem seit 2016, immer wieder gesagt haben, ist, we've been abused oder misused. Also unser Service, unsere Plattform, unsere Software, unsere Dienstleistung wurde missbraucht. Ich finde, das ist ein absoluter Nonsenssatz und zwar aus verschiedenen Gründen. Das geht eben um, keine Ahnung, russische Einflussnahme bei den Präsidentschaftswahlen auf Facebook, um böse Hetzer, Buddhisten in Myanmar, die gegen die muslimische Minderheit hetzen, auch auf Facebook oder Instagram oder auf Twitter. Ein anderes Beispiel, die extreme Rechte oder Terroristen des Islamischen Staates, die Propagandavideos posten und eben auch so die Plattform für ihre Zwecke nutzen. Und immer wieder, wenn es einen neuen Skandal oder eine neue negative Schlagzeile gegeben hat, hat eigentlich so quasi ein Mediensprecher von Twitter oder von Facebook gesagt, ja, wir wurden missbraucht. Unser Dienst wurde missbraucht und eben unser Netzwerk kann für gute Zwecke und für schlechte Zwecke eingesetzt werden. Und ja, man hat jetzt eben gemerkt, vor allem in der letzten Dekade von 2010 bis 2020, das ist so ein bisschen das Fazit eben, dass die sozialen Medien eben nicht nur Menschen verbinden, sondern eben auch das Böseste innerhalb der Menschen, also der Menschen hervorbringen können oder multiplizieren können.
Also sehe ich das jetzt richtig, dass du überspitzt gesagt, die Tech-Firmen für menschliche Eigenschaften verantwortlich machen möchtest?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich fände einfach eine neue Ehrlichkeit angebracht. Was ich sagen will, ist, die sozialen Netzwerke wurden genau für das gebraucht, wofür sie konzipiert worden sind. Es steht jedem offen, jeder kann etwas posten, jeder hat die Freiheit, Werbekampagnen zu schalten mit jedem Inhalt und auch in jedem Land. Das war ja eigentlich alles sehr offen. Also steht nicht in den Richtlinien von Facebook, dass Leute aus Mazedonien keine News in den USA schalten können und nur amerikanische User adressieren können. Das war, ist ja nicht verboten gewesen. Es ist eigentlich sehr offen für alle, aber man muss sagen, es wurde nicht missbraucht, es wurde einfach gebraucht. Also für verschiedene Zwecke gebraucht.
Also quasi genauso, wie es ungerechtfertigt war, dass sich die Tech-Firmen Lob eingeholt haben.
Dass sie die Welt verbessern und Diktaturen stürzen.
Genau, so ist es jetzt ungerechtfertigt, wenn sie sich versuchen rauszureden mit, ja, okay, unsere Dienstleistungen und unsere Produkte wurden einfach missbraucht.
Also ich fände es einfach ehrlicher, wenn man sagt, unsere Plattformen sind für alle da, jeder kann sie nutzen, positive Seiten sind, Diktaturen werden gestürzt, Risiken und Nebenwirkungen wären Fake News, Lügen, Manipulation, weil das lassen wir alles stehen. Also ich meine, es ist ja so, Mark Zuckerberg hat ja gesagt, Lügen und diskriminierende Inhalte in politischen Werbekampagnen nicht löschen oder Fakt checken. Er möchte nicht sagen, das ist eine Lüge, das ist falsch. Mhm. Und das hat ja auch, das hat seine positiven Seiten. Das heißt, das Unternehmen Facebook entscheidet nicht, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber die negative Seite ist dann sehr viele diffamierende, diskriminierende Aussagen, also Hassreden, individualisiert in Werbeanzeigen ausgespielt werden können. Ich verstehe diese Policy, dass man daran festhalten will. Ich habe meine Meinung dazu noch nicht ganz gemacht, aber ich denke, es wäre einfach ehrlicher, wenn man sagt, unser Dienst ist da und er kann von jedem genutzt werden. Sowohl für gute Zwecke, für humanitär gute Zwecke, als auch eben für autoritäre böse Zwecke. Das wäre viel, viel ehrlicher. Mhm.
Denkst du denn, dass den Leuten, die die Software entwickelt haben, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was die Konsequenzen ihrer Entwicklung sein könnten?
Ich glaube nicht. Also genau das ist ja auch das Problem. Die haben das gar nicht antizipiert. Also die sind von sich aus ausgegangen, vielleicht einen idealistischen Background. Also ich glaube auch, ich habe auch gelesen, dass sehr viele Leute an diese Mission von Sheryl Sandberg und Mark Zuckerberg geglaubt haben. Also wir sind da, um die Welt besser zu machen, um die Leute zu verbinden. Und ich glaube, die haben das nicht antizipiert. Aber ich glaube, wenn sie da unterschiedliche...
Die Frage ist ja auch, hätten sie es antizipieren können?
Wenn sie mit Leuten mit anderem Background gesprochen hätten, würde ich sagen, ja, also ob das jetzt Ethiker sind, Soziologen, Politologen, die dann vielleicht wirklich die politischen, gesellschaftlichen Konsequenzen aufzeigen können, wie man das auch anders nutzen kann, dann glaube ich, hätte sich Mark Zuckerberg schon früher mit Politik auseinandergesetzt. Mhm. Ich finde es gut, dass jetzt da Bewegung in die Diskussion gekommen ist, dass jetzt auch Facebook sich entschieden hat, okay, wir geben Datensätze raus, wir wollen auch Forscherinnen und Forscher extern Einblick gewähren in politische Kampagnen, das war wirklich höchste Zeit. Und auch soll es ja auch eine Art Gremium geben, das dann wirklich über problematische Fälle entscheiden soll, auch das ein externes Gremium eben. Ich weiß halt nicht, inwiefern die dann wirklich Entscheidungsbefugnis haben bei problematischen Politkampagnen. Wenn es ihnen ernst ist, dann wird sich der ganze Prozess, also vor allem der Werbekampagnenprozess, massiv verlangsamen. Also verlangsamt sich jetzt auch schon sehr. Also jetzt muss man sich ja auch authentifizieren mit einem Lichtbildausweis. Man muss nachweisen, dass man tatsächlich im Land ist, wo man die Werbung schaltet. Wobei, das kann man auch mit VPN wahrscheinlich umgehen. Also der Prozess ist schon massiv verlangsamt und ich glaube, das ist einfach diametral zu den Geschäftsinteressen von Facebook und da muss man einfach auch nüchtern bleiben. Also Facebook will Geld verdienen mit Werbung und dieser Prozess sollte möglichst quick und schnell sein und es ist auch jetzt noch so, es gibt immer noch viele Medienberichte, die aufzeigen, wie man eine Werbekampagne, eine problematische Hetzkampagne auch innerhalb 5 bis 10 Minuten aufschalten kann oder eben dieses Beispiel haben wir auch schon diskutiert, wie das Elizabeth Warren in genau, 10 Minuten genau. gemacht hat, um quasi Mark Zuckerberg vorzuzeigen, dass er eben im Unrecht ist. Sie hat eine Anzeige geschaltet, die sagt, dass Mark Zuckerberg unterstützt Donald Trump. Und diese Anzeige wurde ihm nur aufgeschaltet, was ja sehr, das hat ihn ziemlich blöd dastehen lassen.
Ja. Müssen nicht auch wir als Gesellschaft einen anderen Umgang mit diesen Tools finden, weil ein Großteil der Probleme, die du jetzt angesprochen hast, falsche Informationen, falsche Werbungen, vielleicht würde sich das ja auch ein bisschen abmildern lassen oder sogar lösen lassen, wenn wir als Nutzerinnen und Nutzer auch ein bisschen weniger schnell auf Retweets hauen oder mit unseren Likes ein bisschen vorsichtiger umgehen. Was sagst du dazu?
Ja, sicher auch. Also ich würde sagen, eben die Plattformbetreiber haben eine Co-Verantwortung. Hm. Und wir sind sicher genauso angehalten, so wie ich übrigens auch finde, wenn jemand verleumderische Aussagen macht auf Facebook und das ein Posting macht, dann greifen ja bereits schon die Gesetze, greift ja eigentlich der Rechtsstaat, dann wenn jemand dann anklagt und sagt und einen Screenshot vorzeigt und sagt, du hast eine Aussage gemacht gegen mich, der volksverhetzerisch gewesen war, dann ist man ja bereits schon jetzt in der Verantwortung. Also vor allem ist eine öffentliche Plattform, ob das jetzt online ist oder offline, bin ich absolut bei dir. Dennoch finde ich, sind die Plattformen in einer Designverantwortung. Also welches Verhalten möchten sie animieren? Ja. Oder was sind so die Anreize?
Genau.
Und hier finde ich jetzt gerade auch beim Newsfeed-Algorithmus und wie das so ein bisschen funktioniert, also eben Aussagen, die empören, haben oftmals mehr Reaktionen und emotionalisieren mehr. Da muss man sich vielleicht schon überlegen, wie kann man das designmäßig ändern? Und da ist ja jetzt auch Facebook nicht untätig geblieben. Sie haben sich sogar auch mal überlegt, ja, vielleicht zeigen wir den Usern Dinge an, die sie bereits schon lange nicht mehr gesehen haben, oder jemand, der die ganze Zeit New York Times liest, zeigen wir mal ein Posting an von Fox News, also von der konservativen Seite. Und da ist natürlich auch die Frage, wollen das die User, wollen das die Nutzer?
Ja, auch Twitter hat ja groß angekündigt über den Account des Firmengründers, dass sie ein neues Team einsetzen werden, um genau diese Designfrage aufzuwerfen und sich quasi ein neues Portal zu designen, das dann anders funktionieren soll. Wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben dran.
Es sind 5 Vollzeitstellen. Ich weiß nicht, ob sie weit kommen.
Ja, da wären wir wieder bei We Value Your Privacy,
genau,
und wie ernst wichtig, das dann wirklich gemeint ist. Okay.
Ja, das war's mit der ersten Folge im neuen Jahr 2020. Was sind Ihre Sätze, die Sie nicht mehr hören wollen aus der Tech-Branche oder aus der Tech-Welt? Schreiben Sie es auf republik.ch. Wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss.
Tschüss.